Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev hat sich schwer getan. Holger Rune ist sang- und klanglos raus. Und bei den Frauen haben sich die Favoritinnen größtenteils schadlos gehalten. Ein sehr unterhaltsamer Tag bei den US Open geht gerade zu Ende. Herzlich willkommen zum ersten Daily von Chip and Charge, zum letzten Grand Slam des Jahres. Wir haben euch angekündigt, dass wir so täglich wie möglich einen Podcast zum Geschehen in New York machen wollen. Wir haben allerdings das ein oder andere Hindernis. Ich darf für Sport Deutschland TV kommentieren, Philipp hat einen regulären Job und dementsprechend nicht die Gelegenheit, nachts eine Episode aufzunehmen. Da wir euch trotzdem so umfangreich wie möglich auf dem Laufenden halten wollen, gibt es heute einen Podcast der etwas anderen Art. Philipp hat die Matches der ersten 6 Stunden des Tages zusammengefasst und von mir und einer Kollegin der Sport Deutschland TV Crew bekommt ihr den restlichen Überblick. Philipp fängt an mit den Ergebnissen der Matches von Taylor Townsend und Paula Badosa.
Taylor Townsend hat heute gewonnen gegen Martina Trevisan. Nach dem Sommer, den wir von Townsend gesehen haben, wahrscheinlich nicht die große Überraschung. Sie lag schon ziemlich klar vorne, 6-2, auch im zweiten Satz mit einem Break geführt und hat es dann eher über die Ziellinie geschleppt. Bekommt jetzt allerdings dann die Chance, gegen Paula Badosa zu spielen. Bei der muss man sagen, das war heute ein richtig guter Auftritt gegen Viktoria Golubic. 6-0, 6-3. Bei Golubic hat man auch so das Gefühl, vielleicht erreicht die so langsam die Ziellinie. Zumindest die Ziellinie als eine Top-100-Spielerin, die wirklich was ausrichten kann. Und Badosa, wie schon den ganzen Sommer über, muss man sagen, eine konzentrierte, eine vor allem offensiv richtig gute Leistung. Badosa schlägt im Moment gut auf und war hier, muss man sagen, ganz klar die bessere Spielerin.
Iva Jovic hat völlig überraschend die zweite Runde erreicht. Die 16-Jährige ist die USTA-Meisterin der Altersklasse der bis 18-Jährigen geworden und hatte sich dementsprechend eine Wildcard gesichert. Im Match gegen die routinierte Magda Linett zeigte Jovic keinerlei Nervosität und siegte in 2 Sätzen. Auch Emma Navarro siegte sicher in ihrer ersten Runde mit 6-1, 6-1 gegen Anna Blinkova. Navarro, die sich wieder größtmöglich seriös zeigte, stand nach 60 Minuten in der zweiten Runde. Ausgeschieden dagegen ist McCartney Kessler. Die 25-Jährige, die am Wochenende ihren ersten Titel auf der WTA-Tour in Cleveland gefeiert hatte, war heute chancenlos gegen Marta Kostyuk. Philipp hat die nächsten Ergebnisse für euch, unter anderem das Ausscheiden von Maria Sakkari.
Diane Parry hat heute gewonnen gegen Xiyu Wang oder Wang Xiyu vielmehr. 7-6, 7-6, ein Match, von dem ich ehrlicherweise nicht viel gesehen habe. Yafan Wang hingegen hat gegen Maria Sakkari gewonnen. Ausscheiden von Maria Sakkari, natürlich nicht mehr die große Überraschung. Wie es zustande gekommen ist, war dann aber schon ein bisschen bitter. Wang war die bessere Spielerin, hat den ersten Satz 6-2 gewonnen, aber es war schon recht klar, dass Sakkari angeschlagen war, hat dann auch nach dem ersten Satz aufgegeben, war wohl eine Schulterverletzung. Und man muss sagen, da läuft im Moment nicht richtig viel zusammen. Hatte ja nach der Trennung von ihrem Coach Tom Hill nochmal eine ganz gute Phase im Frühling. Und seitdem stottert der Motor aber so richtig. Und sie hat in Wimbledon, man muss sagen, wieder mal früh verloren, dann bei Olympia angetreten, schon die letzten Masters-Turniere dann ausgelassen und heute kaum eine Chance gehabt. Sah dementsprechend bedient hinterher aus, hat jetzt im Herbst einige Punkte zu verteidigen. Also eine bisschen bittere Phase für Sakkari, muss man sagen, im Moment.
Jule Niemeyer ist heute in einem bemerkenswerten Match in die zweite Runde eingezogen. Ihr fragt, warum bemerkenswert? Das erklärt euch die Kollegin Niki Goya.
Jule Niemeyer macht 81 Unforced Errors in 3 Sätzen gegen Diana Jastremska und kann sich dennoch durchsetzen und steht in Runde 2. Das war eine ziemlich kuriose Partie, eine wilde Achterbahnfahrt. Nicht immer hochklassig, aber spannend war sie allemal. Jastremska saß die meiste Zeit am Steuer und hat bestimmt was passiert, hat viel Gas gegeben, zu viel Gas, auch ziemlich wild in manchen Phasen. Entweder den Winner gespielt oder den Fehler. Man bekommt gegen sie keinen Rhythmus, das wusste Niemeyer vorher und hat selber versucht, extrem früh auf die Punkte zu gehen, um Jastremska nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das ist zum Teil gelungen, zum Teil war es auch von ihrer Seite zu viel. Am Ende hatte sie etwas Glück, dass Jastremska den einen oder anderen Ball verlegt hat zum Ende des 3. Satzes. Hatte schon geführt mit 4-1 in Satz Nummer 3. Dann hat Jastremska wieder getroffen, dann aber auch wieder nicht vom 4-4 bis zum 4-6. Also das war ein wilder Ritt von Seiten der Ukrainerin, die eigentlich so viel Potenzial hat, aber leider wenig Plan, was den Spielaufbau angeht. Und Jule Niemeyer, die wird erleichtert sein. Die letzten Wochen waren nicht einfach für sie, hatte nicht die besten Resultate, zweimal in der ersten Quali-Runde verloren, in Vorbereitung auf die US Open, aus den Top 100 wieder rausgefallen auf 101, sodass dieser Sieg doch sehr gut tun wird gegen Jastremska. Sie muss sich noch steigern, das ist klar. Ich finde, dass sie sich gut bewegt hat, gute Defensive, körperlich sah das gut aus. Es war eine hohe Belastung, über 3 Stunden lang, das war positiv. Ich finde, sie hätte noch mehr ihr variables Spiel einsetzen können, den Rückhandslice oder auch mal den Spin etwas höher rausziehen. Das kann sie, ist aber zu wenig dazu gekommen und hat es auch dann zu wenig versucht anzuwenden. Das ist leider auch so, wenn man wenig Selbstvertrauen hat. Woher soll das kommen aus den letzten Wochen? Dann fehlt manchmal so ein bisschen die Intuition, was ist der richtige Schlag. Aber sie wird jetzt die Möglichkeit haben, da nochmal eine Schippe draufzulegen in Runde 2. Und ich freue mich für sie, dass sie diesen Step geschafft hat. Jule Niemeyer in der nächsten Runde.
Vielen Dank, Niki. Niki Goya auch bei Sportdeutschland TV im Einsatz. Elise Mertens hat sich in 3 knappen Sätzen gegen Veronika Kudermetova durchgesetzt. Mertens ist hier an 33 gesetzt. Da uns Jambeur kurz vor dem Turnierstart rausgezogen hatte, rückte Mertens als höchstplatzierte Spielerin an die Stelle Jambeurs im Draw und spielte gegen Kudermetova. Mertens hat nicht das beste Jahr, ist im Race nur auf Platz 33. Doch das ist immer noch deutlich besser als das Jahr von Kudermetova, die überhaupt nicht auf die Beine kommen will. Mertens eine Runde weiter, trifft dort auf Ayla Tomljanovic, die gegen Anne Lee sicher in 2 Sätzen gewann. Philipp hat jetzt wieder das Wort für die nächsten Ergebnisse.
Dann hatten wir 2 ukrainische Siegerinnen. Elina Svitolina hat ihr Match gegen Calais, die Argentinierin, noch umgedreht. Da hatte ich aber das Gefühl, das war ein im Turnier Ankommen. Der erste Satz ging mit 6:3 an Maria Lourdes Calais und dann war Svitolina die bessere Spielerin, ist nicht an ihre Höchstform rangekommen, haben wir in diesem Jahr auch ehrlicherweise nicht so häufig gesehen, besagte Höchstform, zumindest seit den Australian Open nicht mehr, aber war ein absolut solider Gewinn von Svitolina. Sie trifft jetzt auf einen Namen, bei dem ich mich ja immer schwer tue und jetzt kann nicht mal Andreas mich hier direkt verbessern, Annelinia Kalinina. Es tut mir so leid, ich glaube, wir wissen alle, wen ich meine, die Rom-Finalistin aus dem letzten Jahr. Eine Spielerin, die ein tolles, flaches Spiel hat, wo relativ viel Risiko drin ist, die also auch ziemlich hopp oder top sein kann. Apropos hopp oder top, hat heute gegen Ancien Dordain gespielt, die Hardhitterin aus Frankreich. Das Match ging am Ende an Kalinina. Und da bin ich durchaus gespannt. Kann die was ausrichten gegen Svitolina? Ich glaube, sie hat das Spiel, um Svitolina unter Druck zu setzen. Da wird Svitolina schon viel von ihrer Physis abrufen müssen, zeigen müssen, dass ihr Offensivspiel auch an das rankommt, was wir im letzten Jahr von ihr gesehen haben.
Angelina Kalinina heißt die Gute. Dafür bin ich da. Laura Siegemund hat die 2. Runde verpasst. Sie unterlag der 18-jährigen Australierin Maya Joint in 2 Sätzen. Und den Namen Joint sollten wir uns alle merken, denn sie hat nicht nur einen berauschenden Nachnamen, sondern auch das Spiel dafür. Einen interessanten Lebenslauf dazu hat sie auch noch. Tochter eines Australiers und einer Deutschen, in Michigan geboren und aufgewachsen, dann nach Australien gezogen, seit 2023 für Australien spielend. Am Anfang des Jahres spielte sie noch den Juniorinnenwettbewerb bei den Australian Open. Seitdem hat sie in der Weltrangliste 500 Plätze gut gemacht und steht schon auf Platz 135 der Weltrangliste. Gegen Siegemund überzeugte Joint durch ein klares, schnörkelloses, druckvolles Spiel. Siegemund lag im 2. Satz schon mit 0:5 zurück, konnte dann auch auf 5:5 ausgleichen, doch am Ende siegte Joint mit 6:4 und 7:5. Die Teamkollegin von Siegemund, Tatjana Maria, kam weiter. Philipp erzählt euch, wie das ablief.
Dann muss man sagen, haben wir heute eine Lehrstunde von Tatjana Maria erlebt, 6-2, 6-3 gegen Solana Sierra, eine junge Argentinierin. Und das war so gefühlt für die ersten 50 Minuten oder so eine ganz klare Angelegenheit. Maria hat mit 6-2, 5-0 geführt. Man hat gesehen, Sierra hat Talent von der Grundlinie, die ist in der Lage, einen Court durchaus zu beherrschen mit dem, was sie anbieten kann. Aber sie hat sich total die Zähne ausgebissen am Slice von Maria. Das war, fand ich, ziemlich beeindruckend. muss sagen, Maria musste nicht viel tun, hat im ersten Satz gut aufgeschlagen. Als sie dann im zweiten etwas unter Druck geraten ist, hat sie sich daraus dann aus einer kniffligen Situation, muss man ja sagen, wenn das eben bei 5-3 noch nach hinten losgeht und wir haben gleich ein Match, wo das passiert ist, das hat Maria gut gemacht. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie sie ja sich auf der Tour hält, wie sie immer wieder Siege abräumt, wie sie bei den entscheidenden Turnieren dann doch noch einen Sieg holt. Das zählt hier dazu. Jetzt kriegt sie, denke ich, einen großen Court, vielleicht sogar eine Night Session, denn es geht eine Runde 2 gegen Coco Gauff. Und die hat ein ziemliches Ausrufezeichen gesetzt. 6-2, 6-0 gegen Varvara Gračeva. Gračeva, ich glaube, ich hatte zu ihr in der Auslosungsvorschau gesagt, ist häufig halt eher eine Reinspielerin, also eine, die den Ball durchaus tief und gut verteilt, die aber nicht so richtig viel im Angebot hat und die heute untergegangen ist. Das kann man nicht anders sagen. Gauff hat relativ dominant serviert, war blitzschnell hinten an der Grundlinie, war extrem konzentriert. Das war also keiner von den Siegen, wie wir sie im letzten Jahr ein paar Mal gesehen haben, wo sie halt sich eher so durchschlawinert hat oder man kann natürlich auch auf positive Art und Weise sagen, die Nervenstärke war, sondern das war eine ziemliche Demonstration von Gauff. Konnte man vielleicht so nach den letzten Wochen auch nicht erwarten. Also ich ging davon aus, dass sie das gegen Gračeva gewinnen würde. Ich habe sie ja hier auch ins Finale getippt, aber eher, weil ich dachte, die Optionen der unteren Hälfte sind nicht so gut. Oder bei vielen kann man so ein bisschen das Haar in der Suppe oder vielleicht auch 2 oder 3 finden. Und da erschien mir Gauff dann die solideste Option. Ich glaube, nach der ersten Runde kann man sagen, sie ist auf jeden Fall im Turnier angekommen. Sie hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Bedingungen scheinen ihr zu liegen. Schnell, medium schnell, hat die Turnierorganisation jetzt nochmal gesagt, da würde ich zustimmen. Das hat gut gepasst mit dem Aufschlag von Gauff und dem grundsoliden Spiel von Gauff, wo er einfach durch ihre Athletik die Grundlinie auf eine brutal gute Art und Weise abdecken kann. Also ein guter Sieg von Gauff und jetzt ein interessantes Match gegen Maria. Aber ich denke, Gauff sollte damit schon klarkommen mit dem Spiel von Maria. Trotzdem war Maria nochmal eine Chance auf einem großen Court, ihr Können zu zeigen und ihr, kann man auch sagen, ziemlich einzigartiges Können zu zeigen.
Tamara Korpatsch dagegen schied aus. Sie unterlag Mayuka Uchijima in 3 Sätzen. Die letzten Ergebnisse bei den Frauen kommen nochmal von Philipp.
Dann hat man einen frühen Höhepunkt heute, schon um 17 Uhr unserer Zeit, 11 Uhr für die Amerikaner auf dem Louis Armstrong. Kinwin Zheng gegen Amanda Anisimova. Anisimova hatte ja, nachdem sie das letzte Jahr weitestgehend ausgesetzt hatte, diesem Jahr ein ziemlich gutes Comeback hingelegt, hat sich jetzt wieder in die Top 100 reingespielt mit ihrem Finale in Toronto. Da hat sie auch tolles Tennis gespielt. Da hat man gesehen, was sie auszeichnet, diese spektakulären Schläge von der Grundlinie, ihre Rückhand, wahrscheinlich technisch sowieso eine der besten auf der Tour. Die Vorhand kann ein bisschen wackeliger sein, hat mir aber da in Toronto sehr gut gefallen. Und auch hier hat man am Anfang gesehen, was sie kann. Also Anisimova hat hier schnell 4-1, ich glaube sogar 5-1 geführt, war klar die bessere Spielerin. Zhang, die ja einen herausragenden ersten Aufschlag hat, den aber wirklich nicht so häufig reinbekommt, hatte genau das Problem. Und Anisimova hat den Druck hochgehalten, hat sehr tiefe Returns untergebracht, war die bessere Spielerin, gerade mit der Rückhand. Und dann hat sich Zhang reingebissen. Und Anisimova hat sich zwischendrin behandeln lassen. Ich glaube, es waren Blasen. Sorry, falls ich das falsch gesehen habe, aber es müssten Blasen gewesen sein. Und man hatte dann auch bei ihr das Gefühl, irgendwann waren die Kräfte am Ende. Also sie hat den zweiten Satz mit 4-6 gegen Zhang verloren, im dritten dann ziemlich schnell hinten gelegen, 0-3, das waren vielleicht 8, 9, 10 Minuten, ist dann nochmal rangekommen, hat sich das Break zurückgeholt, aber die letzten 3 Spiele gingen wieder an Zhang und da muss man sagen, es war eine tolle Leistung. Zhang hat erst vor ein paar Wochen die Olympischen Spiele gewonnen, hat ja seitdem auch einiges erlebt, war zwischendrin in China zurück, ist mittlerweile wahrscheinlich eine der Spielerinnen, die am meisten Interviews geben muss, am meisten Termine hat, ist ein veritabler Superstar, kann man nicht anders sagen. Und finde ich, hat das hier sehr gut gehandelt, hat er immer noch Chancen, sich für das Jahresendturnier zu qualifizieren, hat er am Anfang des Jahres das Finale der Australian Open erreicht mit einer eher einfachen Auslosung, hatte seitdem ein paar Probleme. Jetzt im Sommer hat sie sich gefangen und eben hier hat man gesehen, was sie auszeichnet. Sie hatte zwischendrin immer mal wieder einen Slice drin, um die Rückhand von Anisimova zu entschärfen. Sie hat mit der Zeit besser aufgeschlagen. Sie hat eine gewisse Lockerheit, fand ich, in das Spiel heute mit reingebracht. Zhang ist ja eine, die viel über ihre Topspin-Vorhand beherrscht. Und da hat man dann heute gesehen, dass da eben nicht nur eine Physis mitkommt, sondern mittlerweile auch so ein Wissen, dass sie das kann. Und ich fand, sie hat es dann souverän nach hinten rausgespielt. Sie trifft jetzt auf Erika Andreeva, das ist die ältere Schwester von Mira Andreeva. Match habe ich nicht gesehen, hat Yuan Yue besiegt, die Spielerin, die wir einige Male im Frühjahr besprochen hatten. War wahrscheinlich zu erwarten gewesen, Andreeva zuletzt in besserer Form. Ja, die Silbermedaillengewinnerin Donna Vekic hat 6-4 gegen Kimberly Birrell gewonnen. War eine ziemlich enge Geschichte. Also Birrell ist gefühlt in jedem Spiel drin gewesen, hat das offen gehalten. Australische Qualifikantin, Namen haben wahrscheinlich viele schon mal gehört. So dieser klassische Aussie Spirit, so dieses Kämpfen um jeden Punkt, immer voller Einsatz. Vekic war am Ende besser, aber sicherlich, wir hatten es ja schon in der Auslosungsshow schon angesprochen, mit einer gewissen Müdigkeit würde ich annehmen, hier ins Turnier kommen, nach dem, was sie erlebt hat in den letzten Wochen. Halbfinale in Wimbledon so knapp verloren, dann die olympische Silbermedaille. Nächste Runde für sie gegen Gret Minnen, die gegen Magdalena Frech gewonnen hat. Match, von dem ich nichts gesehen habe. Peyton Stearns hat ziemlich klar den ersten Satz gegen Lesia Zurenko gewonnen. Im zweiten wurde es dann eng. Sie hat es über die Ziellinie geschafft und wird jetzt gegen Daria Kasatkina antreten. Ja, ziemlich klar und ich würde auch sagen überraschend klar gegen Jacqueline Christian gewonnen. Kasatkina war so ein bisschen außer Form in den letzten Wochen. Hatte ja bei Olympia nicht gespielt, die US-Tour mitgenommen, aber irgendwie nie so richtig in Form gekommen. Und das war dann heute sehr souverän. Ist die Favoritin gegen Stearns? Ich glaube, sie wäre die Favoritin gegen Vekic. Ziemlich offener Teil der Auslosung, aber nach dem heutigen Sieg von Zhang muss man sagen, da ist sie im Moment die Favoritin, aber Kasatkina auf jeden Fall nicht chancenlos. Dann haben wir einen, wie ich finde, überraschend klaren Sieg von Madison Keys gegen Katerina Siniakova gesehen. Ein 6-4, 6-1, habe ich nicht so viel von mitbekommen. Hatte auch gedacht, dass das Match länger gehen würde. Man muss sagen, überraschend dahingehend, dass Keys sich ja verletzt hatte in Wimbledon, seitdem nur ein Match gespielt hat. Da ist auch nicht viel rumgekommen. Hier dann souverän das Ganze zu Ende gebracht. Sie stand ja letztes Jahr hier im Halbfinale, ganz enge Kiste damals gegen Sabalenka verloren. Und wenn sie hier noch zwei weitere Runden gewinnt, hätte sie vermutlich die Chance, nochmal gegen Sabalenka anzutreten.
Das war es mit den Ergebnissen im Fraueneinzel. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann nehmen wir uns der Herren an. Auch die Herren haben heute ihre untere Hälfte ausgespielt und da haben wir zwei Abschiede zu verzeichnen gehabt. Dominic Thiem und Diego Schwartzmann haben ihr letztes US Open Match gespielt. Im Falle von Thiem sprechen wir sogar von seinem letzten Grand Slam Match. Philipp fasst zusammen.
Wir müssen über das letzte Grand Slam Match von Dominic Thiem sprechen. Der hat klar verloren gegen Ben Shelton. Und wenn er vorher schon der klare Außenseiter war, dann hat ihm hier eine Aufschlagsquote von 46% nicht geholfen. Und ganz ehrlich, er war der zweitbeste Spieler. Er hätte vermutlich gegen die meisten hier verloren. Am Ende stand eine 4-6, 2-6, 2-6 Niederlage. Man hat nicht mehr so viel gesehen von dem Dominic Thiem, der ja den großen Dreien damals das Leben unglaublich schwer gemacht hat, der in French Open Finals stand, der die US Open gewonnen hat, der einer der besten Spieler auf der Tour für eine lange, lange Zeit war, der unglaublich physisch war, der eine der besten Vorhände auf der Tour hatte, eine spektakuläre Rückhand, ein guter Aufschläger, einer, der bei den Returns immer besser geworden ist, der vielleicht ein bisschen vergessen sein wird in ein paar Jahren und trotzdem einer der prägenden Spieler der 10er Jahre gewesen ist und sich damals bei den US Open 2020 gekrönt hat vor Ja, absolut leeren Tribünen, wie er heute angesprochen hat. Also das Spannendste, Spektakulärste an dem Match war, wie man vielleicht auch erwarten konnte, die Interviews hinterher. Es war so, Shelton hat schon ein paar nette Worte für ihn am Netz gefunden und hat sich dann kurz feiern lassen, aber sofort mit dem Schläger auf Team gezeigt. Und Team hat dann auch ein Interview gegeben und hat selber eben nochmal angesprochen, dass er hier in dem Stadion, die beiden haben im Arthur Ashe gespielt, den größten Sieg seiner Karriere geholt hat. Damals allerdings quasi mit keinen Zuschauern. Und jetzt waren sie da. Es war nicht mehr komplett voll, als er das Interview gegeben hat. Aber er schien sich unglaublich drüber zu freuen. Und wir haben ja von ihm in den letzten Tagen gehört, er ist mit sich im Reinen. Und er wäre wahrscheinlich nach den Verletzungen nicht mehr an das Niveau von damals rangekommen. Hat eine tolle Karriere gehabt. Wir werden ihn ja nochmal in Wien sehen. Wir werden ihn ja auch würdigen. Ich finde, das war ein guter Abschied, auch wenn es von der Leistung her nicht mehr gereicht hat.
Diego Schwartzmann hatte sich noch einmal durch die Quali durchgespielt und das sogar ohne Satzverlust. Die Auslosung wollte es so, dass er auf Gael Monfils traf. Zu jedem Karrierezeitpunkt der beiden ein unterhaltsames Match und so ging es auch mit dem Grandstand auf einen großen Court. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten noch Bock auf dieses Match und so wurde das Ganze zu einem sehr stimmungsvollen Spektakel. Schwartzmann gewann sogar noch den ersten Satz. Doch ab dem zweiten Satz stellte sich heraus, dass Monfils der formstärkere Spieler ist und vielleicht auch im Spätherbst seiner Karriere, aber immer noch etwas konkurrenzfähiger als Schwartzmann ist. Am Ende siegte Monfils in 4 Sätzen, aber für Schwartzmann war es vielleicht der perfekte Abschied von den US Open. Ein fast unglaubliches Ergebnis spielte sich beim Match von Brandon Nakashima und Holger Rune ab. Rune musste gewarnt sein, er selbst nicht in guter Form und Nakashima mit einem richtig starken Sommer. Die Wetteraussichten waren also eher auf Sturm gestellt und der brach dann über den Dänen herein. Nakashima hatte überhaupt keine Probleme gegen einen völlig neben sich stehenden Rune und gewann ganz klar in 3 Sätzen 6-2, 6-1, 6-4. Philipp hat wieder den nächsten Schwung an Matches zusammengefasst.
Ich fange an bei Kaspar Ruud, der, meine ich, heute auf dem Court 17 gespielt hat. Warum erwähne ich das? Das müsste doch der Court sein, der im Challengers-Film vorgekommen ist. Ich hoffe, da liege ich nicht falsch. Und ich weiß auch gar nicht, ob so viele interessiert. Aber ich meine, das war der Court. Kaspar Ruud hat, ja, vielleicht auch etwas überraschend, klar gewonnen mit 7-6, 6-2 und 6-2. Ein Match, wo man sich vorher nicht so sicher war, wie würde das aussehen, einfach weil Ruud mal wieder gesundheitliche Probleme hatte, war er bei den Olympischen Spielen im Viertelfinale ausgeschieden, danach wieder krank gewesen und dann ja irgendwie nicht so richtig in Form gekommen bei den beiden Vorbereitungsturnieren. Hier war souverän, hat sehr gut aufgeschlagen, so wie wir es am Anfang des Jahres von ihm gesehen haben und hat ja mit der Vorhand dominiert, war eine souveräne Leistung. Was das jetzt bedeutet, müssen wir mal abwarten. Er trifft auf den Sieger aus Monfils und Schwartzmann. Das ist sicherlich nicht chancenlos. Vielleicht kommt er sogar so gut in Form, dass er hier nochmal ein Viertel, ein Halbfinale erreicht. Ich meine, er stand hier vor gerade mal 2 Jahren im Endspiel. Unmöglich ist es nicht. Wir haben jetzt nicht viel in den letzten Wochen gesehen, was die Annahme unterstützen könnte, dass es auch diesmal klappt. Allerdings heute eine ziemlich souveräne Leistung. Jan Czajnski, den ja viele kennen, Koblenzer, der schon seit einigen Jahren für die Briten spielt, hat eine ganz enge Geschichte gegen Roberto Caballes Baena verloren. Habe ich ehrlicherweise nicht viel von gesehen. Für Caballes Baena geht es nun gegen Jerry Chang, der mit Alexander Bublik hier den ersten Gesetzten rausgenommen hat. War so ein bisschen, was man erwarten konnte. Bublik zwischendrin mit Höhepunkten, aber auch mit einer Leistung, die jetzt nicht konstant gut war, sagen wir mal so. Chang hat sich zwischendrin verletzt, er hat sich viel mehr behandeln lassen, war in den letzten Wochen immer wieder angeschlagen, hat sich hier durchgekämpft, ist ja ein spektakulärer Spieler, wenn er nicht gesehen hat, ganz schnell auf den Füßen, kann das, was seine Gegner bringen, kontern, gehe davon eigentlich aus, dass er auch die nächste Runde gewinnt. Das könnte zum Beispiel ein ziemliches Highlight dann in der dritten Runde gegen Kaspar Ruud werden.
2 Matches wurden am späten New Yorker Abend erst im Match-Tiebreak im 5. Satz entschieden. Pedro Martinez, der in diesem Sommer wieder in der Tennis-Bundesliga am Start war, gewann gegen den jungen Polen Max Kasnikowski mit 10-6 im entscheidenden Tiebreak. Martinez war eigentlich die gesamte Spielzeit der bessere Spieler, hatte aber große Probleme, das Match zuzumachen. Ein ganz großes Drama spielte sich auch zwischen Arthur Rinderknecht und Chris Eubanks ab. Eubanks, nachdem seine Punkte aus Wimbledon rausgefallen waren, aus den Top 100 raus, war hier mit einer Wildcard angetreten. Er führte gegen den Franzosen schon mit 2-1 Sätzen, doch der ließ sich nicht abschütteln und so musste am Ende der Match-Tiebreak entscheiden. Den gewann Rinderknecht mit 10-8. Philipp kümmert sich jetzt mal unter anderem um Matteo Berrettini und Taylor Fritz, die einen Blockbuster ausspielen werden.
Hugo Humbert hat ziemlich klar gegen Thiago Monteiro gewonnen. Humbert, dem sollten eigentlich die Kurze liegen. Der war allerdings in den letzten Wochen ziemlich außer Form, vielleicht auch überraschend außer Form. Hier aber eben souveräner Sieg. Wer trifft jetzt auf vielleicht eine der Überraschungen der ersten Runde, kann man das so sagen? Francisco Comesaña, jemand, der seine Punkte ja fast nur auf den Sandplätzen dieser Welt und da primär auf den Challengern holt, aber schon in Wimbledon einen Überraschungssieg geschafft hat und hier Dominik Stricker rausgenommen hat. Der hatte ja hier eine vierte Runde zu verteidigen. Nach seinen Verletzungen dann hatte diese vierte Runde bei den US Open, hat sich danach verletzt, ist noch nicht so richtig in Form zurückgekommen, wird jetzt eben in der Weltrangliste ziemlich zurückfallen. Eher für mich ein überraschender Sieg für Comesaña. Aha, muss man sagen, der überzeugt im Moment bei den Grand Slams. Dann gab es zwei klare Siege, sowohl für Matteo Berrettini als auch für Taylor Fritz. Damit vielleicht eines der besten Zweitrunden-Matches jetzt zwischen den beiden. Berrettini ist ja jemand, der sich eigentlich auf Hartplätzen ziemlich schwer tut, zumindest im Best-of-Three-Format. Aber hier, hat man auch in der Auslosungsvorschau angesprochen, ist er in den Grand Slams überraschend gut. Liegt natürlich auch daran, dass er jemand ist, der sehr nervenstark ist, jemand, der ein hohes Niveau bringen kann, der normalerweise gegen die Allerbesten ja relativ chancenlos ist, aber viele besiegt, die im Ranking hinter ihm sind. Und das wird eine ganz spannende Geschichte. Ich muss sagen, ich sehe hier Taylor Fritz vorne. Der hat heute ziemlich kurz einen Prozess mit Camilo Ugo Carabelli gemacht. Könnte ein Nightmatch werden. Da würde ich tippen, dass die Bedingungen dann zu langsam wären für Berrettini. Wenn Berrettini hier durchkommt, hat er genau wie Fritz eine Chance, auf jeden Fall mindestens ins Viertelfinale zu gehen.
Alexander Zverev hatte viel Mühe, in die zweite Runde einzuziehen. Er hätte eigentlich gegen den Finnen Emil Ruusuvuori antreten müssen, gegen den er schon einige Probleme in seiner Karriere hatte und auch ein Match schon verloren hatte. Ruusuvuori konnte jedoch nicht zu diesem Match antreten und deswegen kam Maximilian Matera als Lucky Loser in das Turnier. Matera und Zverev waren Zimmerkollegen bei Olympia und kennen sich natürlich in- und auswendig. Matera brauchte einen Satz, um reinzukommen, doch ab dem zweiten Satz entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Matera gewann diesen zweiten Satz, am Ende setzte sich Zverev in 4 Sätzen und nach knapp 3 Stunden durch. Es war extrem heiß in der Mittagssonne von New York und Zverev wird froh sein, nicht noch einen 5. Satz zu spielen. Zverev trifft jetzt auf Alexandre Müller, der sich gegen Luke Walton durchsetzte. Philipp hat wieder das Wort für die nächsten Matches.
Ja, dann hatten wir Thomas Martin Echeverry, der ziemlich klar gegen Giovanni Impecci Perica gewonnen hat. Impecci Perica ja so vielleicht der Breakout-Star, würde die ATP jetzt wahrscheinlich sagen. Also der Spieler, der sich nach oben katapultiert hat im Ranking, hier aber gegen die Solidität von Echeverry nicht wirklich eine Chance gab. Der hat in den letzten Wochen jetzt kein großes Resultat rausgeholt, aber ist mittlerweile einfach jemand, der bei Grand-Slam-Turnieren liefert, eigentlich immer dritte, vierte Runde erreicht. Er trifft jetzt auf den Sieger aus Francesco Cerundolo und Sebastian Ofner. Über all die Resultate wird euch dann nachher Andreas informieren. Andrei Rublev hat in 3 Sätzen gegen Thiago Sabuschwilj gewonnen. Das Match hatten wir ja schon mal Anfang des Jahres bei den Australian Open gesehen. Da war es eine ganz enge 5-Satz-Geschichte, die damals um Rublev gegangen ist. Hier war Sabuschwilj quasi chancenlos gegen den Aufschlag von Rublev. Der musste keine brillante Leistung bringen, sondern einfach die Nerven behalten, seine Chancen nutzen. Guter Start für ihn ins Turnier hier. Er könnte in der 3. Runde auf einen Treffen, der schon viel weiter oben in der Weltrangliste stehen könnte, aber in den letzten Monaten von der Verletzung gestoppt wurde, ist Jiří Lihecka, der ja so toll in Madrid gespielt hatte, sich da verletzt hat, dann jetzt erst in Cincinnati, meine ich, zurückgekommen ist, der hier eine ganz klare, den ersten Satz ganz klar gegen Martin Fucsovics verloren hat. Fucsovics ja so ein bisschen etwas wie der Experte darin gesetzte Spieler bei Grand Slam Turnieren rauszunehmen. Da hat Lechka das an sich gezogen und dann musste Fucsovics im vierten Satz aufgeben. Ich meine, es war eine Rückenverletzung. Für Lechka ein guter Sieg, für Fucsovics natürlich eine bittere Sache. Ganz so viele Grand Slam Hauptfelder wird er wahrscheinlich in seiner Karriere auch nicht mehr haben. Bin wie gesagt gespannt. Kann Lechka hier an seine tolle Form aus dem Frühjahr rankommen? Dann hätte er in der dritten Runde eine Chance gegen Rublev. Wenn nicht, könnte er sich auch in der nächsten Runde gegen Mitchell Krueger schon schwer tun, der sich hier qualifiziert hatte.
Die letzten Matches aus der Nacht. Rinki Jikata gewann gegen Alejandro Davidovic-Fokina in 4 Sätzen. Das war ein ganz stimmungsvolles Duell. Davidovic-Fokina nicht in der Form wie noch 2023 und Jikata konnte das für sich ausnutzen. Grigor Dimitrov zeigte sich von seiner ganz spielfreudigen Seite, gewann in 3 Sätzen gegen Kyrian Jacquet und sorgte für viral gehende Videos in den sozialen Medien. Guckt mal, ihr werdet es finden. Francisco Cerundolo gewann in 4 Sätzen gegen Sebastian Ofner. Das ist der Stand um 3.30 Uhr deutscher Zeit. Alle weiteren Matches, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet waren, werden wir morgen besprechen. Unter anderem das Match von Jan-Lennard Struff gegen Laszlo Djere. Das war es mit dem ersten Daily zu den US Open. Wir hoffen, euch hat diese Form der Zusammenfassung mal gefallen. Es ging leider in diesem Fall nicht anders, aber wir wollten es trotzdem machen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und auch bei Threads könnt ihr uns folgen. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu PayPal und zu Steady hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.